Ja, ich lese uns mal den Text, den Bibeltext für heute vor. Der steht in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele. Ich glaube, dieses Prinzip, was wir hier im zweiten Vers lesen, ist auch Gottes Plan, den er mit jedem von uns vorhat. Abraham wird ja im Vergleich zu vielen anderen biblischen Figuren aus einer sehr privilegierten Situation herausberufen. Wir lesen, er verfügte schon über Land, Vieh und Hausangestellte, was damals ein Zeichen für Wohlstand war. Und dieser Umstand beschreibt für mich so ein Stück weit die Situation von uns Christen in Deutschland. Wir gehören ja im Vergleich mit der Weltbevölkerung zu den wohlhabendsten Menschen. Ich weiß, das fühlt sich nicht so an, man könnte immer noch so ein bisschen mehr haben, aber das ist so. Ein voller Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu Bildung ist Ausdruck von Wohlstand. Und gleichzeitig fällt es uns dadurch auch manchmal schwer, unsere Komfortzone für Gott zu verlassen. Als Jesus mit dem reichen Jüngling sprach, liest man, Jesus gewann ihn lieb, aber anschließend sagte er zu seinen Jüngern, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Du hast dir vielleicht gerade eine Doppelhaushälfte gekauft oder den Schrebergarten schön eingerichtet und auf einmal sollst du das alles hinter dir lassen. Das ist echt schwer, das ist gar nicht so leicht. Und in solch einer Situation sprach Gott in Abrahams Leben. Abraham und Sarah ging es finanziell richtig gut und sie hatten keine Sorgen. Dennoch, bei all dem, was in ihrem Leben gut lief, litten die beiden unter einem unerfüllten Kinderwunsch. Und man kann sich vorstellen, dass das den beiden sehr zugesetzt hat. Und gleichzeitig wollte Gott Abraham und Sarah Kinder schenken, aber die Zeit dafür war noch nicht gekommen. Gott spricht zu ihm in Vers 1, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und wie reagierte er? Das lesen wir in Vers 4. Und er zog aus, wie der Herr gesagt hatte. Er zog aus, wie der Herr gesagt hatte. Ich finde, das wirkt schon so ein bisschen naiv, ne? Im Prinzip sagt er, alles klar, mache ich, kein Ding. So, der reflektiert das Ganze gar nicht. Stellt euch mal vor, Abraham wäre Deutscher gewesen. Jetzt erstmal gesagt, das ist aber schwierig. Macht das überhaupt Sinn? Und überhaupt die Wegbeschreibung, ein Land, das ich dir zeigen werde, das ist mir doch etwas zu vage. Ich glaube, das wäre total schief gegangen, aber zum Glück war Abraham kein Deutscher. Denn genau diese naive, vertrauensvolle Haltung gefiel Gott. Abraham gehorchte sofort, glaubte und vertraute den Worten Gottes. Und trotz seines fortgeschrittenen Alters und seines nicht mehr ganz so fitten Körpers glaubte er, dass Gott ihm noch Kinder schenken wird. Und was dabei schön ist, er schaute nicht auf seine eigenen menschlichen Möglichkeiten, sondern er schaute auf Gottes Möglichkeiten. Und genau diese Haltung macht ihn bis heute zu einem Vorbild im Glauben. Und er erlebte dadurch nicht nur einen geografischen, sondern auch einen geistlichen Neuanfang. Und im Rahmen dieser Berufung bekam er sogar einen neuen Namen als Zeichen dieses Bundes, den er mit Gott geschlossen hat. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle Stationen in Abrahams Leben eingehen, aber dennoch einige, die zeigen, dass er kein geistlicher Überflieger war, sondern an vielen Stellen sehr menschlich reagiert hat. Abraham war gehorsam und zog los nach Kanaan. Und was geschah? Er schlitterte erstmal in eine Hungersnot hinein. Dann verleugnete er seine Frau, sodass der Pharao fast eine Affäre mit ihm angefangen hat. Dann hatte er Streit mit seinem Neffen Lot, wo es schließlich zur Trennung gekommen ist. Und dann versuchte er der göttlichen Verheißung etwas nachzuhelfen, ist mit seiner Magd in die Kiste gesprungen und hat das Ganze noch versucht, irgendwie geistlich zu rechtfertigen anschließend. Das heißt, vieles lief nach seiner Berufung erstmal nicht optimal. Und ich kann mir gut vorstellen, wie bei ihm zwischendurch Gedanken kamen wie, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr. Ich durfte vor einigen Jahren einen Pastor kennenlernen, den in seiner Gemeinde richtig übel mitgespielt wurde. Da gab es Verleumdungen, Intrigen und das war wirklich eine schwere Form von geistlichem Missbrauch. Und als ich ihn kennenlernte, war er wirklich sehr zerbrochen und enttäuscht und er sagte, er kann sich echt nicht vorstellen, irgendwann nochmal in diesem Beruf als Pastor zu arbeiten. Er hat sehr ambitioniert angefangen, der hat richtig Feuer gehabt, aber der ist in so einem richtigen Burnout gelandet. Und ja, ich durfte ihn eine Weile begleiten und bei einem seiner oder unserer Treffen sagte er, er würde gerne vergeben, aber er kann es nicht. Er würde diese Menschen, die Gott ihn hingestellt hat, so gerne lieben, aber er kann es nicht. Und dann verging einige Zeit, einige Monate vergingen, er hat das mit ins Gebet genommen. Und irgendwann veränderte sich was. Ich habe das so richtig gemerkt. Sein Herz wurde wieder weicher. Er konnte wieder weinen. Er hat wieder angefangen, Lobpreis zu machen. Und es ging gut aus. Er predigt heute wieder. Er ist doch nicht wieder ganz heile, aber ist auf einem guten Weg. Aber zwischendurch gab es so eine Phase, da hätte er fast hingeschmissen. Und was total schön ist, so in dem ganzen Schmerz, den er erlebt hat, ist er mittlerweile jemand, der anderen dient. Wo andere auf ihn zukommen und sagen, wir wissen, was du erlebt hast und er baut andere auf, die selber starke, schwere geistliche Verletzungen davongetragen haben. Aber auch solche Geschichten gehen nicht immer gut aus. Es gibt viele, die kenne ich auch, die finden den Weg nicht zurück, die bleiben irgendwie ja, in ihrer Krise, die sind zerbrochen. Von daher, lass uns immer gut mit unseren Pastorinnen und Pastoren umgehen, lasst uns mit denen immer sehr behutsam sein und wertschätzend umgehen, weil solche Verletzungen kann man vermeiden. Jedenfalls hatte Abraham auch viele Situationen, wo er mit gutem Grund hätte aufhören können, aber er hielt fest und blieb dran. Man denkt ja oft, oder ich denke oft, wenn man berufen ist, müsste alles so schön leicht von der Hand gehen, ne? So, aber leider ist Berufung keine Garantie für Leichtigkeit und sich wohlfühlen. Im Gegenteil, vielleicht kennt ihr das, man hat das Gefühl, Gott hat etwas vor, man ist Feuer und Flamme und auf einmal gibt es Schwierigkeiten, es gibt Widrigkeiten und man gerät so ein bisschen in Zweifeln, hat Gott wirklich zu mir gesprochen, hat er das wirklich vor? Und das ist so die Situation, da muss man geistlich echt wach sein, weil da findet oft eine Weichenstellung statt. Genauso erging es Abraham zwischendurch vermutlich auch. Und er ist mit seinen Stärken und Defiziten ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen gestrickt sind, die mit Gott unterwegs sind. Die unvollkommen sind, aber dennoch durch Gottes Gnade als Werkzeug für Gott gebraucht werden. Vielleicht, wie es im Korintherbrief steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Ich finde, genau das macht Abraham auch irgendwie sehr sympathisch. Er macht Fehler, er ist nicht perfekt, aber was er mitbringt, ist eine Bereitschaft, sich in dieser Unvollkommenheit auf Gott einzulassen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele. Ich möchte euch eine weitere Person vorstellen, die für mich so ein super Vorbild ist für ein Segen sein. Die bringt so einen anderen Schwerpunkt mit. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr die kennt. Obed Edom. Vielleicht gebt ihr mir mal ein Handzeichen. Wer kennt Obed Edom? die Ivy. Ich stelle ihn euch mal vor. Gibt auch gar nicht so viel von ihm zu lesen in der Bibel. In 2. Samuel 6, 10 bis 12 ist Obed-Edom dadurch bekannt geworden, dass er die Bundeslade bei sich aufnahm. Als König David die Bundeslade nach Jerusalem zurückbringen wollte, kam es dazu einem Zwischenfall. Die Zugrinder glitten aus und als Usa nach der Lade griff, um sie festzuhalten, ließ Gott ihn sterben, weil er die Lade nicht hätte berühren dürfen. Und ja, daraufhin waren alle entsetzt und David fürchtete sich davor, die Lade zurückzubringen nach Jerusalem und brachte sie stattdessen in das Haus Obed-Edoms. Obed-Edom war kein Jude, sondern er war Gathiter und gehörte damit zu den Philistern. Und die Philister, die hatten ebenfalls große Angst vor dieser Lade. Wenn man mal liest im 5. Buch Samuel, die Lade war ja vorher bei den Philistern, da fiel dieser Dagon, diese wichtigste Götterstatue der Philister, nieder vor der Bundeslade. Und die Philister wurden mit schweren Plagen heimgesucht. Das heißt, die Philister wollten die Lade selber loswerden und hatten Angst davor. Und das wusste Obed-Edom und nahm die Bundeslade trotzdem bei sich auf. Die Bundeslade war ja eine kleine Truhe, ungefähr so 1,30 mal 80 mal 80, schätzt man. Und das heißt, er musste in seinem Hause oder in seiner Garage erstmal Platz schaffen dafür. Aber er war bereit, sie aufzunehmen, obwohl er vermutlich selbst Angst und Sorgen hatte, was das für ihn und seine Familie bedeuten würde. Da waren vermutlich auch kleine Kinder im Haus und denen zu erklären, spielt nicht mit der Lade, lasst die Finger davon, das kann tödlich enden. Das ist für so eine Familie eine ganz schöne Herausforderung. Der Name Obed heißt aus dem Hebräischen übersetzt einer, der dient. Der Name eines Menschen hatte früher eine größere Bedeutung und sollte so die wesentlichen Merkmale der Persönlichkeit abbilden. Und wahrscheinlich war Obed jemand, der gern gedient hat, so ein netter, hilfsbereiter Typ, den man sich so als Schwiegersohn wünschen würde. Vielleicht hat er gesagt, hey Leute, ich sehe, das ist gerade sehr kompliziert alles mit der Lade, aber ich habe dein Gästezimmer, bringt sie vorbei, ich mache hier Platz dafür. Er war bereit, Raum dafür zu schaffen und sein ganzes Haus wurde gesegnet. Und als David hörte, da gibt es scheinbar keine Gefahr mehr, der Obed wird gesegnet, hat er die natürlich dann doch schnell nach Jerusalem geholt. Die Bundeslade war ja im Alten Testament der Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart unter seinem Volk wohnte und ihm begegnete. Wir erfahren aus der Bibel leider nicht, wie es für Obed-Edom war und seiner Familie, dass sie 3 Monate lang die Lade im Haus hatten. Aber ich glaube, die Zeit wird für ihn sehr prägend gewesen sein und sie werden etwas von der Liebe und Gegenwart Gottes gespürt haben. Zumindest würde dies erklären, warum Obed-Edom und seine Söhne später zu den Torhütern und Tempeldienern zählten. Das war ein Dienst, der eigentlich nur Leviten vorbehalten war. Ich könnte mir vorstellen, dass genau diese Erfahrung, die Gegenwart Gottes so nah erlebt zu haben, ihn und seine Familie verändert hat und zum levitischen Dienst befähigt hat. Obed-Edom ist für mich jedenfalls ein tolles Vorbild für jemanden, der im Hintergrund dient, der in der 2. Reihe seinen Platz einnimmt und vielleicht, wie die Pfadfinder auch mal sagen, der allzeit bereit für Jesus ist. Ich glaube, Gott wünscht sich von uns solch eine dienende Haltung. Jesus selbst sagte ja, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Im 2. Teil der Predigt möchte ich euch gerne mal verschiedene Menschen aus meinem Leben und unserer Gemeinde vorstellen, die aus meiner Sicht ein Segen für andere sind und waren. Ich finde es immer schön und ermutigend zu sehen, wenn so Menschen wie du und ich von Gott gebraucht werden. So die biblischen Protagonisten, die sind auch toll. Aber ich finde, es ist doch oft viel lebendiger zu wissen, boah, Menschen, die wir kennen, werden von Gott gebraucht. Ich selbst bin ja in einer nichtgläubigen Familie aufgewachsen und in der Grundschule hatte ich einen Freund, der hieß Burkhard. Das war so eine ganz fromme Familie und da habe ich das erste Mal was von Jesus gehört. Und die waren auch sehr zugewandt, die haben mich eingeladen und ich hatte so eine Vorstellung, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Und als ich dann später gläubig wurde, als Jugendlicher, habe ich mich bei denen gemeldet und ja, die haben mich mitgenommen in eine Gemeinde, mich mit christlicher Literatur versorgt und so weiter. Dieser Burkhard hatte ebenfalls Menschen in seinem Leben, durch die er gesegnet wurde. Und eine Person ist hier in der Gemeinde. Da hinten sitzt sie, die Ursula Jesche. Ursula, guten Morgen. Die Ursula Jesche, die macht nämlich seit, ich weiß gar nicht, sag mal, seit 40 Jahren, 50 Jahren Kinderarbeit. Ist lange her, ne? Wir sind ja auch alt geworden, also Burkhard und ich. Genau, und er hat bei dir schon biblische Geschichten gehört, die gute Nachricht gehört. Und ist zum Glauben gekommen und hat das auch an mich weitergegeben. Das ist doch toll, ne? Und darüber hinaus, ich weiß ja, die Ursel ist schon lange mit Jesus unterwegs und du hast einfach vieles in Kinder gepflanzt. Ich glaube, viele, die gläubig sind, die erwachsen sind, werden sich sicherlich an deine Kinderstunden erinnern können. Dann kam ich in die Gemeinde und habe da den Teamkreis besucht. Da gab es eine weitere Mitarbeiterin, die ihr auch alle kennt, die heute leider nicht da ist. Das ist die Esther Schulte, aber der Eberhard ist da. Der darf das gleich zu Hause erstmal alles erzählen beim Küchentisch. Die Esther war meine Teenie-Mitarbeiterin und ja, die hat sich echt gut um mich gekümmert. Wir haben gebetet, die hat mir was von Jesus erzählt, wir haben Bibel gelesen und die Esther ist für mich auch ein echter Segen geworden. Und so gab es immer wieder Menschen, ja, die Gott mir ins Leben gestellt hat und durch die ich irgendwie weitergekommen bin. Als ich da so ungefähr 18 war, da hat sich ein ganz toller Kontakt entwickelt bei uns in der Gemeinde. Da gab es eine Frau, die hieß Christel. Die war damals so 60 ungefähr. Ich war 80. Gar nicht wahr. 18. 18. Genau. Genau, heute finde ich 60 gar nicht mehr so alt. 60 ist für mich die neue 40, ne, wo man so selber langsam in diese Sphären kommt. Aber wenn man 18 ist, dann ist 60 schon echt total alt. Ne, also das war schon ein Kontrast, ich mit 18, sie mit 60. Und sie ist aber geistig total frisch und jung geblieben. Ich glaube, das ist auch oft so, wenn man mit Jesus unterwegs ist, man bleibt irgendwie so ein bisschen jünger. Das tut einfach gut. Und die hat mich immer mitgeschleppt. Zu überkonfessionellen Gottesdiensten, zu Gebetskreisen, zu Vorträgen. Ich glaube, die meisten dachten immer, das wäre meine Mutter, wenn wir irgendwo aufgetaucht sind. Aber die hat sich echt gut um mich gekümmert. Einmal waren wir im Israel-Gebetskreis und ich dachte, boah, toll, so viele messianische Juden hier. Die beten alle auf Hebräisch. Dann habe ich erfahren, die haben alle in Sprachen gebetet. Das kannte ich noch gar nicht. Aber so durfte ich viele Erfahrungen machen. Und ja, man muss auch mal so über den Tellerrand gucken. Ne? Gibt ja nicht nur die eigene Gemeinde, sondern es gibt diesen schönen Bibelvers, den lese ich auch mal eben vor. Epheser 3, Vers 18. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe Gottes ist. Ne, das ist toll, wenn wir Christen aus anderen Konfessionen kennenlernen, von ihnen lernen dürfen und die uns auch ein Stück weit was Neues von Gott mitbringen können, was wir selber bisher noch nicht wussten oder erkannt haben. Von daher an alle Älteren und Junggebliebenen hier, ihr könnt der jungen Generation echt was mitgeben. Wir sind ja vor ungefähr 3,5 Jahren zurück hier in die Gemeinde gekommen. Und als Familie ist man ja immer froh, auch wenn die Kinder sich wohlfühlen. Das ist ja manchmal sogar wichtiger, als dass man selber so ankommt. Und es gab hier eine Frau in der Gemeinde, das ist die Mary gewesen, Marie-Louise Lange. Sie ist leider letztes Jahr verstorben. Aber was toll war, die hat immer Süßigkeiten mitgebracht. Und die Junia ging immer total gerne, ne? Korrigier mich, Junia, hierhin. Und du hast schon immer gefragt, ist die Bonbon-Oma heute da? Und hast schon immer geguckt, wo sitzt die denn heute, damit du schnell dahin laufen kannst nach der Schatzinsel. Und das fand ich so schön. Die Mary hat eigentlich mit einer kleinen Geste Großes bewirkt, ne? Und ja, für uns Eltern war das super, du bist gerne hingekommen. Aber das mal so als Beispiel, wie man gar nicht immer nur so große Dinger machen muss, sondern wie man mit kleinen Gesten, ne, ein Lächeln, ein nettes Wort, damit kann man schon ein Segen für andere sein. Jesus sagt, wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, wem ihr gleich nach dem Gottesdienst ein Erfrischungsgetränk bringen wollt. Ganz einfach und man wird gesegnet. Easy. Noch eine letzte Person aus unserer Gemeinde, auf die ich eingehen möchte, das ist Christine Sarkowski. Sie war lange Jahre bei uns in der Gemeinde, ist dann aber viele Jahre als Missionarin in Mali gewesen. Zuletzt war sie sehr krank und lebte in Singen. Ich weiß nicht, wer vor 4 Wochen da war. Sie hat mit Anne und Rainer Siebel ein Video gemacht. Das wurde hier gezeigt. Da hat sie sich vielen von euch, die neu sind, nochmal vorgestellt. Und gleichzeitig hat sie aber auch Abschied genommen, weil sie wusste, dass ihre Zeit langsam zu Ende geht. Sie ist am 26. Juni verstorben. Sie ist friedlich eingeschlafen. Ich glaube, der Ruben hatte das ja auch bekannt gegeben. Aber das war auch so eine richtig tolle Frau. Sie hat total viel für Gott auf die Beine gestellt und viel bewegt. Am eindrucksvollsten fand ich bei Tinne aber immer ihre einfache Beziehung zu Jesus. Wenn die gebetet hat, dann war das nicht theologisch verschnörkelt, nicht kompliziert. Man merkte einfach, die hatte so eine richtige Herzensbeziehung zu Jesus gehabt. Und ich würde gerne noch mal kurz euch einen Ausschnitt aus diesem Video zeigen. Johannes weiß Bescheid und wird gern gleich noch auf einen Satz, den sie da sagt, anschließend drauf eingehen.
Tinne, bin 66 Jahre alt, war von 1988 bis 97 in Mali. Danach haben wir diesen kleinen Verein gegründet und ich lebe im Moment hier in Singen. Bin seit einigen Jahren krank und jetzt so auf der letzten Wegstrecke. Und ich habe schon gesagt, ich mache jedem die Tür auf. Der kommt, toll. Zweite Tür links und alle kommen entgegengerannt.
Ist ja jetzt Urlaubszeit.
So ist Urlaubszeit. Ja, und ich sage auch, ich habe keine Angst. Es ist gut, wenn wir wissen, wo wir hingehen. Und Jesus wartet auf uns und sagt, endlich, da bist du da. Ich habe auf dich gewartet. Sei willkommen. Und so fühle ich mich auch. Und ich fühle mich sehr gut betreut und bedacht. Anne und Rainer sind schon das zweite Mal hier. Also vielen Dank. Seid gegrüßt. Gott mit euch. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal oder hören uns nochmal. Macht's gut. Tschüss.
Genau. Sie ist dann 2 Wochen später verstorben. Aber ich finde, es ist so ermutigend, so diese letzte Wegstrecke von ihr mitzuerleben. Sie sagte, hab keine Angst, es ist gut, wenn wir wissen, wo wir hingehen. Und Jesus wartet auf uns und sagt, endlich, da bist du. Ich habe auf dich gewartet. Sei willkommen. Da war keine Furcht. Da war Gewissheit, die über den Tod hinausging. Ein tiefes Vertrauen in die Liebe und Zuwendung Jesu. Vielleicht an der Stelle, wir haben hier immer Leute, die beten. Ich möchte euch ermutigen, entweder wenn hier Leute sind heute, die Jesus noch gar nicht kennen, die ihn gern kennenlernen möchten, sprecht ihr die Leute gleich an, die beten gerne mit euch. Aber vielleicht auch, wenn du schon länger dabei bist und dir fehlt diese Heilsgewissheit, diese Zuversicht, dass wenn du stirbst, dass Jesus seine Arme offen hat und dich aufnimmt. Lass für dich beten, weil ich glaube, das will Gott echt schenken. Diese Gewissheit ist ein Vorrecht, ja, was uns gehört. Und ich glaube, ja, vielleicht erzähle ich das auch noch mal kurz. Doll und ich, wir hatten Tin noch mal vor 1 Jahr gesehen und sie hatte da erzählt, dass es ihr 1 Jahr vorher schon mal sehr, sehr schlecht ging. Sie hatte Luftnot, sie hat sich echt gequält und sie hat schon mal gebetet, boah, ich bin doch bereit. Jesus, lass mich doch gehen. Und dann hat sie in dieser Klinik einen befreundeten Arzt getroffen. Der hat sie wieder aufgepäppelt und dadurch hat sie jetzt noch mal 2 Jahre gewonnen und länger gelebt. Und ich glaube, Gott wollte sie damals noch nicht gehen lassen. Genau aus dem Grund, weil sie in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren für viele wieder ein Segen war und viele ermutigt wurden, sodass sie jetzt erst vor 2 Wochen verstorben ist. ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele. Jetzt fragt man sich ja manchmal, was soll ich denn machen? Was hat Gott denn mit mir vor? Und da gibt's ja viele Ansätze, die Stimme Gottes hören und Gottes Weg erkennen. Das ist auch alles gut, ist alles nicht schlecht. Aber ich möchte mal auf einen anderen Aspekt hier noch hinweisen. Ich glaube, Gott ist es oft viel wichtiger, dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, dass wir mit Jesus verbunden sind, als das, was wir für ihn tun oder wo wir etwas tun. Der Trauvers von Dorle und mir steht in Jesaja 48, Vers 17. Da steht, so spricht der Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Und das, finde ich, ist ein schöner Gedanke. Das muss man sich erstmal klar machen. Der Weg, auf dem wir gerade unterwegs sind, der liegt schon in Gottes Hand. Das sind so die Parameter, die Gott vorbereitet hat, wo er uns hingestellt hat. Ich mache mir das immer bewusst. Ich habe früher sämtliche Reptilien gehalten. Ich hatte ja ganz viele Terrarien zu Hause. Da hatte ich Schlangen, Echsen, Vogelspinnen. Und die Tiere hatten ja alle einen freien Willen, würde ich mal so theologisch sagen. Aber sie konnten sich immer nur in diesen Glaskästen in bestimmten Parametern bewegen und waren von meiner Fürsorge abhängig. Habt ihr auch immer gut gepflegt. Hinkt an einigen Stellen, aber ich finde, es hilft schon, sich mal klar zu machen, da, wo Gott uns hingestellt hat, das ist auch erstmal der Platz, wo wir sein sollen. Und wenn er nicht sagt, geh links oder geh rechts, dann finde ich, dann kann man erstmal mit gutem Gewissen weiter geradeaus laufen. Ja, das vielleicht nochmal so unterstreichend, auch in Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und das darf uns doch beruhigen und ermutigen, dass Gott uns erstmal leitet und führt. Und wenn wir die innere Bereitschaft haben, uns auf seine Wege einzulassen, dann werden wir auch nichts verpassen. Amen.